Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im 5-to-9 Club Podcast. Heute haben wir nicht einen, nein, sogar gleich zwei Gäste am Start. Benjamin und Stefan haben 2019 zusammen ClubShare gegründet, um zunächst Fußballvereinen mit weniger Marketingbudget moderne, eigene Websites und Apps zu ermöglichen. Doch was viele nicht wissen, das, was die beiden Bocholter Jungs mal als Feierabendprojekt bezeichnet haben, ist bereits weitaus mehr als das. In dieser Folge erfährst du, wie Benjamin Lenz und Stefan Schniedertöns aus einem Feierabendprojekt ein immer weiter wachsendes Unternehmen aufgebaut haben. Schön, dass ihr beide bei uns im 5-to-9 Club zu Gast seid.
Guten Tag.
Perfekt, dann lass uns doch gerne einmal direkt einstarten. Ich habe euch beide und ClubShare gerade schon in eigenen Worten ein Stück weit vorgestellt, aber erklärt uns und vor allem den Hörern doch einmal, wie würdet ihr euch und ClubShare vorstellen?
Du hast es besser drauf.
Ich würde sagen, wo ich den Vortritt lasse. Also ich bin der Stefan, damit man die Stimme auch nachher zuordnen kann. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von ClubShare, wie du es gerade schon gesagt hattest, wo wir versuchen, Vereinen, also am Anfang waren es vor allem Fußballvereine, inzwischen einfach generell Sportvereine, so ein bisschen digitale Werkzeuge mit an die Hand zu geben, um selber die eigene Öffentlichkeitsarbeit und auch die Marketingmaßnahmen, die man online so macht, vereinfachen und auch schneller umsetzen zu können. Also wir kommen ja wahrscheinlich gleich so ein bisschen nachher dazu, wie das Ganze so entstanden ist, weil wir auch selber mal die gleichen Probleme hatten, wie es jetzt auch viele andere Sportvereine haben. Aber das ist genau das, was wir gemacht haben oder was uns entsprechend vorangetrieben hat.
Cool. Vielleicht magst du das einmal nochmal ein bisschen genauer erklären, was genau das bedeutet, was ihr Vereinen ermöglicht.
Es geht ganz grundsätzlich darum, dass viele Sportvereine ganz stark davon leben, dass viele Ehrenamtler irgendwie mit am Start sind. Und dann fallen so ein paar Dinge immer so ein bisschen hinten rüber. Sie sollen einfach immer irgendwie schnell und einfach funktionieren. Und dazu zählt auch die Öffentlichkeitsarbeit, dass ich einen Spielbericht vom Wochenende, die Einladung zur Jahreshauptversammlung oder auch andere Dinge schnell veröffentlichen kann und ich mich nicht damit auseinandersetzen muss, dass diese Technik funktioniert. Weil das ganz häufig auch Leute sind, die nicht unbedingt technikaffin sind in dem Sinne, die aber nachher bei denen das einfach auf dem Schreibtisch landet, auf der To-Do-Liste landen, die sich dann darum kümmern sollen. Und ClubShare ist sozusagen das Tool, das das Ganze so ein bisschen vereinfachen soll, dass auch wirklich jeder in einem Fußballverein oder in einem Sportverein, unabhängig von den Kenntnissen, die er mitbringt oder die er vorher schon mal irgendwo gesammelt hat, in der Lage ist, die Sachen entsprechend auch sind zu kommunizieren und das auch halt nicht nur auf der Webseite zum Beispiel, sondern auch in der App hinein. Da kommen nachher, vielleicht sprechen wir nachher über den Ausblick auch noch ein bisschen, noch so ein paar andere Dinge, die damit dazukommen oder andere Funktionen, die dazukommen. Und das ist quasi das, die Kernaussage oder die Kernfunktion, die wir mit ClubShare irgendwo liefern wollen. Und was für ganz viele Vereine auch immer noch eine besonders hohe Relevanz hat, ist, dass wir auch immer Tools mit an die Hand geben, mit denen Vereine auch Online-Marketing machen können oder auch Online-Werbeanzeigen präsentieren können. Also früher haben wir ganz klassisch oder haben alle Sportvereine immer ganz klassisch ihre Werbebande verkauft. Und wenn man die Reichweite vergleicht mit dem, was heute im Internet möglich ist, dann ist da einfach viel, viel mehr Sichtbarkeit auch für die Sportvereine irgendwo möglich. Und wenn ich mir anschaue oder man sich als Sportverein mal vergewissert, ich kann mit einem Instagram-Posting viel, viel mehr Leute erreichen, als sonntags beim Spiel der ersten Mannschaft irgendwie an der Bande am Spielfeld dran stehen und vielleicht die Werbebande sehen. Da kriegt das halt immer mehr Relevanz, auch in höheren Ligen immer mehr Relevanz. Da gibt es auch immer mehr Sponsoren, die darauf Wert legen, dass es die Möglichkeit gibt, online entsprechend irgendwie Werbeanzeigen zu platzieren. Und genau da versuchen wir auch, den Verein so ein bisschen Hilfestellung zu geben und auch das möglichst einfach zu machen, dass man, sei es Werbeanzeigen einzubinden, wir haben ein Jobportal bei uns mit eingebaut, dass dann die Sponsoren über die Vereine Jobanzeigen zum Beispiel einstellen können. Und da gibt es dann so ganz viele verschiedene kleine Tools, die wir einfach mit dem Verein dann an die Hand geben, um die dann nutzen zu können und dann auch die Unternehmen so ein bisschen glücklich zu machen, damit dann auch da entsprechend die das für die Vereine einen positiven Effekt am Ende hat.
Sehr cool. Also ich glaube, das kann irgendwie jetzt schon jeder ein bisschen nachvollziehen, der mal in einem Verein gespielt hat, sei es jetzt Fußball, Football oder Beachvolleyball. Ich glaube, dieses Problem, dass man viele ehrenamtliche Leute braucht, um das auch alles auf die Beine zu stellen, ich glaube, das hat jeder mal so erfahren. Und als Andi dann gesagt hat, dass wir mit euch einen Podcast machen, finde eure Idee einfach extrem, extrem geil. Vielleicht nehmt ihr uns einfach nochmal mit so auf die Anfangsreise, wie es dazu gekommen ist.
Kann ich gerne machen. Stefan und ich haben uns beim ersten FC Bocholt kennengelernt. und haben da im Prinzip im Medienteam, ich glaube, wir waren damals zu dritt oder zu viert, haben da die Medienarbeit gemacht für den Verein und haben geguckt, okay, wir wollen die Website irgendwie aufbauen. App kam da so gerade auf. Ich glaube, das war so kurz nach dem zweiten iPhone auch. Haben wir gesagt, wir wollen da irgendwie was aufbauen und keins der Content-Management-Systeme hat so richtig das gegeben, was wir brauchten. Und das, was, ich meine, das ist auch, wir machen das so nebenbei, neben dem Job, dass diese ganze ehrenamtliche Arbeit und das, was wir da aus dem Hut gezaubert haben, war, glaube ich, schon zwei Ligen höher damals. Und da musst du einfach optimierte Abläufe haben. Also das, was wir im Prinzip jetzt mit Klappstein machen wollen. Und da haben wir aber gesagt, so, die Content-Management-Systeme, die brauchen so viel Zeit, so viel Klicks, um irgendwie was online zu bekommen. Das passt für uns nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu programmieren. Stefan hat es getestet und genutzt dann an vielen Stellen. Und so ist das Ganze irgendwie entstanden. Und nach Bocholt bin ich noch zum Wuppertaler Sportverein gewechselt, würde ich es jetzt mal nennen. Und die waren eine Liga höher damals noch. Die waren schon damals in der Regionalliga West, als ich hingegangen bin. Und da haben wir das Ganze noch mal mehr geschärft. Da war noch mal ganz andere Taktung an so einem Spieltag. Da war wirklich, ja, nicht minutiös geplant, aber schon sehr stark geplant, wann kommen wir an, wann muss das raus. Und da konnten wir das Ganze noch mal mehr verfeinern und haben noch mal sehr, sehr viel dazugelernt, bis wir dann wirklich die Plattform hatten, die wir jetzt haben.
Spannend. Lass uns vielleicht da noch mal ganz kurz reingehen, damit auch alle ZuhörerInnen das noch mal verstehen. Ihr habt am Anfang, ging es jetzt dann um so ein Content-Management, also das heißt, da konnten die damit irgendwie Postings machen oder war das da schon irgendwie so, dass Vereine jetzt auch ihre eigene Webseite einfach über euch erstellen können? Oder also was war so das erste Feature, was ihr hattet?
Die ersten Versionen waren so, dass man halt Newsartikel pflegen konnte, Galerien, so alles, was man fürs Daily Doing brauchte. Einzelne Unterseiten am Anfang noch nicht, die haben wir irgendwie dann noch selber gepflegt. Und das haben wir aber Stück für Stück dann so gebaut, dass du im Prinzip die komplette Website bearbeiten kannst und alles pflegen kannst zum Großteil, was so möglich ist. Das hat sich so Stück für Stück, haben wir das immer so ein bisschen weiter angeflanscht.
Super. Ich muss direkt mal zugeben, ich habe von Programmierung ziemlich wenig Ahnung. Aber das klang gerade irgendwie so einfach, wie du es beschrieben hast. Aber am Ende des Tages habt ihr doch da wahrscheinlich viele Nächte und Wochenenden verbracht, um da irgendwie ein MVP, also ein Minimumprodukt irgendwie ans Laufen zu bringen, oder? Wie lange hat das gekostet?
Schon seine Zeit irgendwie auch. Vieles für uns neu auch, also die Anfänge irgendwie, um auch große Lasten von Daten und von Zuschauern zu bekommen. Da waren auch die ein oder anderen unruhigen Nächte irgendwie mal dabei oder Tage, Wochenenden, wo auch so ein bisschen was mal schiefgelaufen ist. Aber das hat schon viel gebraucht. Bevor wir gegründet haben, hatten wir halt schon so immer so stückweise, so Häppchen, die wir schon hatten, bis wir das dann wirklich zu einer Gesamtlösung zusammengebaut haben. Also vorher die beiden Vereine, die wir hatten, Bocholt und Wuppertal, die waren so für sich alleine. Und dann haben wir irgendwann gesagt so, boah, andere Vereine, merken wir gerade, die haben auch Bock drauf, denen könnte das helfen. Lass uns das mal zusammenfügen und zu so einer Single-Sign-On-Lösung irgendwie bauen. Eine SaaS-Plattform und dann haben wir das Ganze zusammengefügt. Das war, dann kam Corona irgendwie, das hat uns so ein bisschen geholfen auch, so ein bisschen Zeit zu gewinnen, um das dann wirklich auch gut zu bauen, nochmal besser zu bauen, Fehler auszumerzen. Wir konnten dann nach Corona nochmal so richtig loslegen und in Vereine für uns gewinnen.
Stark. Bevor wir da jetzt weiter reingehen, lass uns noch einmal kurz klären, was euch jetzt im Endeffekt dann unterscheidet, weil es gibt ja viele Content-Management-Systeme da draußen, seid ihr einfach, also macht ihr es sehr simpel und sehr einfach usable als die anderen da draußen, damit ehrenamtliche Leute das halt ganz einfach lernen können und einfach anwenden können? Oder was ist da dieser USP von euch?
Ach, das ist der eine, definitiv. Und wir merken auch immer wieder, dass wir viele Vereine haben, die dann zum Beispiel von WordPress Typo 3 und so weiter zu uns kommen. Und man merkt schon immer, okay, die verstehen zumindest noch ein bisschen, wie diese Systeme funktionieren sollen und ob die ja schon mal Erfahrung gesammelt haben. Aber Schnelligkeit ist halt dieses, und Einfachheit sind einfach die mit Abstand wichtigsten Punkte, zumindest im Alltag der meisten, allermeisten Sportvereine. Deswegen spielt das halt eine entsprechend große Rolle. Was uns aber trotzdem noch so ein bisschen mehr unterscheidet, ist, dass wir uns sehr, sehr auf Sportvereine fokussieren. Also wer schon mal versucht hat, mit WordPress oder Typo 3 eine Sportvereins-Webseite zusammenzubasteln, der wird sehr schnell merken, dass man zwar Inhaltsseiten relativ gut pflegen kann, also auch Informationen irgendwie bereitstellen kann, aber wenn es dann wirklich um die Kernelemente geht, wer spielt eigentlich wann gegen wen, wer trainiert eigentlich an welchem Platz und wer ist der Ansprechpartner für welche Jugendmannschaft, dann stößt man da relativ schnell an Grenzen, weil es ja auch nicht darum geht, dass ich dann jede Saison hingehen möchte und alles wieder neu einstellen muss, sondern unser Ansatz ist dann immer zu sagen, okay, ich pflege vielleicht einmal die Ansprechpartner und dann kann ich hier einfach Mannschaften zuordnen zum Beispiel und damit den ganzen Daten, die wir im Hintergrund haben, halt möglichst viel daraus ziehen zu können, auch umsetzen zu können, nachher auch anzeigen zu können. Das bedeutet, wenn man bei uns ein Spiel hat als Beispiel ein Fußballspiel, wenn das gerade als Beispiel Wuppertaler SV genannt, ich bin jetzt auch der erste Woche bei der Regionalliga West hin gegeneinander spielen und die Spiele werden angelegt, dann steht automatisch ein Match Center, wo du alle Informationen gebündelt zum Spiel bekommst, also die Berichte, die es dazu gibt, den Live-Ticker, den es dazu gibt. Wenn es einen Sponsor dazu gibt, dann wird er dann entsprechend auch präsentiert und all diese Informationen werden da gebündelt angezeigt. Und das ist mit so einem auch möglich, aber nicht mit den Standardlösungen, die man sozusagen davor gegeben bekommt oder die man da auch irgendwie für ein paar Euro irgendwie sich zusammenkaufen kann mit irgendwelchen Plugins und so weiter. Und genau das ist der Ansatz, den wir da irgendwie verfolgt haben, dass man schon hingehen kann und sagen kann, okay, wir haben alles, was du in Inhaltsseiten brauchst, kannst du darüber abdecken. Das funktioniert schnell und einfach, das soll jeder verstehen, der sich einmal damit auseinandergesetzt hat. Aber dann in zweiter Woche sagen zu können, okay, alles das, was du als Sportverein brauchst und was wirklich dich unterscheidet von einer normalen, in Anführungsstrichen, Website oder App oder wie auch immer, das soll entsprechend auch abgebildet werden können.
Und die Verbindung dann auch zur App, dass du wirklich automatisch Sachen auch noch dahin bringen kannst mit wenigen Klicks. Da brauchst du natürlich sonst wieder eine Agentur oder einen Dienstleister oder jemand, der es irgendwie selber baut, um dann mit den gängigen Content-Management-Systemen dann halt das Ganze noch so zu verknüpfen.
Also das ist tatsächlich verrückt, wenn wir teilweise mit Vereinen sprechen, wie die es früher gehandhabt haben, die anderen ein CMS-System für die Webseite, wo die Sachen gepflegt wurden, dann hatten die ein System für die App, wo die Sachen nochmal gepflegt wurden und dann haben die das Gleiche nochmal auf Social Media ausgespielt. Und dann hatte man schon drei Stellen, wo man irgendwo Informationen verarbeiten und einpflegen musste und unser Ansatz war halt immer, okay, es gibt diese verschiedenen Plattformen oder Möglichkeiten, Informationen zu teilen, aber sie sollen von einer Stelle gesteuert werden können. Und das war dann für viele Vereine der große auch dann am Ende Zeit gewinnen, dass man halt da einfach nur noch an einer Stelle die Sachen pflegen muss und einfach ein Häkchen setzen konnte, wo möchte ich es veröffentlichen. Und das System hat den Rest dann übernommen.
Also, ja, Andi, sorry.
Ich wollte nur sagen, das war jetzt ein kleiner Crashkurs in die Entstehung da. Das finde ich doch mal total cool, weil man das, glaube ich, einfacher auch nachvollziehen kann. So, wenn wir jetzt den Technikpart so ein bisschen verlassen und mehr so in diese Unternehmensgründung zurückdenken, wann war da so der Punkt für euch, ah Mensch, daraus können wir jetzt ein Unternehmen aufbauen und lass mal was gründen.
Wir haben überlegt, noch vor dem Gespräch, wie es genau zustande gekommen ist. Stefan hat direkt gesagt, so Schnapsidee irgendwie. Den genauen Zeitpunkt können wir gar nicht so richtig nochmal festmachen. Ich weiß, dass Stefan irgendwann sich mit der Website beschäftigt hat, die zu gestalten und zu bauen. Dann war es irgendwann so, also Stefan, ich glaube, du hattest auch schon mal gegründet zu dem Zeitpunkt, wusstest so ein bisschen schon, wie es funktioniert. Ich hatte da so ein bisschen Wammel, glaube ich, an vielen Stellen, wo ich dachte, boah, das ist natürlich ganz schöne Herausforderung und auch Verantwortung, die wir dann irgendwie haben. Weil das ist halt nicht mal nur so, hast dann mal noch zwei Vereine oder so, die da drauf sind. Das wird halt perspektivisch mehr. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Stefan, ob du da noch irgendwie noch irgendwas in der Erinnerung hast.
Ich wollte sagen, ich weiß, dass ich habe damals noch studiert und ich hatte noch ein Uni-Projekt und da mussten wir auch für ein Unternehmen bestimmte Dinge entwickeln. Und ich hatte dann einfach schon, damals ist auch der Name Clubshare tatsächlich entstanden. Und das haben wir dann damals auf Papier einfach schon einmal so durchgespielt und dann hatten wir die Unterlagen. Ja, und wir hatten das Produkt auch. Und dann war es irgendwie naheliegend zu sagen, okay, jetzt versuchen wir es einfach. Wir hatten ja auch ehrlicherweise dann nicht viel, in Anführungsstrichen, zu verlieren, weil es ja ein Feierabendprojekt war. Also wir waren nicht darauf angewiesen, dass es jetzt sofort irgendwie funktioniert und Geld abwerfen muss und wirtschaftlich sein muss. Das war halt überhaupt nicht der Fall am Anfang. Dementsprechend konnten wir uns da so ein bisschen reinstürzen und sagen, okay, wir haben eigentlich kein Risiko, wir können es einfach mal ausprobieren und schauen mal dann, wie das Feedback von den Vereinen ausfällt. Und dann war es irgendwie dann doch relativ schnell auf den Weg gebracht.
Cool, also hattet ihr beide auch gar nicht so sehr im Hinterkopf, Mensch, ich möchte mal was selber gründen, sondern es ist eher so zu euch gekommen.
Ich muss dazu sagen, ich bin ja in meinem Hauptjob auch selbstständig, deswegen habe ich schon mal vorher gegründet. Deswegen war es nicht ganz so weit weg für mich und für mich irgendwie schon immer so ein bisschen prädestiniert, dass ich immer mal selbstständig werden möchte, weil auch mein Vater immer selbstständig war und man ist irgendwie so reingewachsen und ich habe schon, wir haben ja gerade über Vereinsarbeit gesprochen, ich habe schon als 14-Jähriger damals im Jugendvorstand mitgearbeitet, also ich wollte ja schon immer irgendwie was machen und Verantwortung übernehmen und irgendwie Dinge gestalten und so. Das hat mich schon immer sehr, sehr gereizt und deswegen war das irgendwie so ein bisschen der Weg schon vorgezeichnet, dass irgendwann dazu kommen würde. Wir haben nie, glaube ich, widersprich mir, wenn ich falsch liege, Ben, aber ich glaube, dass wir nie hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt irgendwas machen, einfach um selbstständig zu werden, sondern es war, glaube ich, einfach so über die Jahre so ein bisschen entstanden, dass die Idee gereift ist, hey, das könnte irgendwie ganz cool sein, dass auch andere Vereine gesagt haben, ja, ist eigentlich ganz smart die Lösung, können wir die nicht irgendwie auch haben? Und dann ist man halt so reingestolpert in dieses Projekt.
Ich glaube, so wirklich dieses Projekt nochmal anderen zugänglich machen, daraus lernen, irgendwie was Cooles machen, auch neben der Festanstellung wirklich Dinge ausprobieren. Und ich mag es total gerne. Ich bin von Haus aus UX-Designer, programmiere aber halt auch sehr, sehr viel. Und mir macht das total Spaß, einfach Menschen zu helfen, so den Arbeitsalltag so zu erleichtern und wirklich mit Software was Cooles irgendwie hinzubekommen. Und wir beide waren ja selbst sehr lange für Vereine tätig. Und wissen, wie das halt ist, wo, wenn da was ist, was cool ist und was uns Arbeit oder Zeit einspart, ist das halt mega. Und ich glaube, so daher kam das eher, anderen Menschen irgendwie auch noch damit zu helfen.
Ja, und ihr konntet es ja auch damals dann auch testen zu dem Zeitpunkt, als ihr noch sehr bei den Vereinen wart. Dann war es ja auch direkt logisch, dass ihr das dann auch dort direkt testen könnt, was ja auch super ist.
Ja. Also wie gesagt, die erste Motivation wäre nicht, dass Klopfscher irgendwann das Produkt ist, das wir rausvertreiben, sondern wir brauchen einfach selber irgendwie eine Lösung, die uns das Leben vereinfacht hat. Und das war ja damals ganz am Anfang die Motivation für das Ganze. Nachher kamen noch so ein paar andere Aspekte mit dazu. Also man muss auch sagen, die Arbeit mit so einem Tool beim 1. FC Bochum oder Wuppertal SV unterscheidet sich auch, weil die schon ambitioniertere Sportvereine sind. Da sind schon eher Unternehmen irgendwo aktiv. Da wird auch schon relativ viel Geld jedes Jahr umgesetzt und vielleicht zu anderen Vereinen. Und die haben einfach ganz andere Schwerpunkte, Interessen an so einem System, als das jetzt ein klassischer Breitensportverein zum Beispiel ist oder ein Verein aus einer anderen Sportart. Das war für uns dann in den Jahren danach nochmal ganz interessant, dass man immer dann wieder Vereine hatte, die ganz andere Schwerpunkte gesetzt haben, die auch damit einhergehen, wie andere Anforderungen an das System an und die man sich dann erstmal so ein bisschen reindenken musste, weil Fußball war für uns einfach, wir kamen daher, wir wussten genau, wie wir das aufbauen mussten, wo auch die Tücken so ein bisschen liegen, über die man so gerne mal stolpert oder so Probleme, die dann häufiger mal auftauchen, das war uns in anderen Sporten tatsächlich nicht so vertraut. War für uns aber ganz schön, dass man dann immer häufig Vereine hatte, die, wo wir dann gesagt haben, okay, lass uns das doch gemeinsam quasi versuchen, auf den Weg zu bringen. Wir schauen euch so ein bisschen über die Schulter, wie ihr arbeitet, wie ihr da vorgeht und dann versuchen wir das für das System entsprechend zu adaptieren. Genau, das war ganz viel dann auch so ein bisschen mit rein.
Cool. Und als dann für euch diese Entscheidung gefallen ist, wir haben vorhin, ich glaube, Steffen, du hattest vorhin schon mal ganz kurz Feedback der Vereine angesprochen. Das ist natürlich das eine, weil das waren ja dann letztendlich diejenigen, denen ihr weiterhelfen wolltet. Aber wie ist so das Feedback von eurem eigenen Umfeld ausgefallen? Bei dir, Stefan, nehme ich an, total positiv. Gründerfamilie oder zumindest habe ich das jetzt so wahrgenommen. Und bei Ben war das aber eher ein neues Thema. Und es ist ja grundsätzlich auch nicht überall immer positiv konnotiert, sich selbstständig zu machen oder etwas zu gründen. Deswegen fände ich es total spannend, zu erfahren, wie das bei euch so war.
Generell auch durchweg positiv, auch trotz der Festanstellung in dem Sinne. Ich gehe auch sehr, 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 sehr offen überall mit um und überall, wo ich darüber rede, kommt, glaube ich, so diese Passion und dieses Herzblut rüber, dieses Brennen für das Thema rüber. Von daher, ich habe nie so wirklich irgendwie so richtig Gegenwind gespürt oder was Negatives. Höchstens dann mal so, hier, pass auf dich auf oder so, keine Ahnung. Wenn dann doch mal am Wochenende der Tag ein bisschen länger wurde oder sowas. Aber ansonsten durchweg positiv.
Also würde ich mich auch größtenteils anschließen. Also dadurch, dass mein Vater immer selbstständig war und man damit auch so ein bisschen aufgewachsen ist. Und ich glaube tatsächlich, ist auch viel von dem, wie ich heute als Unternehmer unterwegs bin, von ihm abgeschaut habe. Also auch, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Worauf lege ich irgendwie Wert in meinem Alltag und so weiter? War schon so ein bisschen, ja, nicht prognostiziert, aber ich bin halt irgendwie so reingerutscht und wollte das irgendwie auch immer. Und dann ist es halt einfach so mit der Zeit entstanden. Das Feedback war eigentlich, also wie Ben schon sagt, natürlich gibt es immer wieder so die Stimmen, die sagen, ja, du musst auch mal irgendwo auf die Bremse treten und auch mal ein bisschen kurz runterfahren. Was ich auch nachvollziehen kann und was ich auch ehrlicherweise erst lernen musste. Also ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Learnings bei mir gewesen aus den letzten Jahren, dass man auch sich bewusst zwischendurch mal irgendwie Pausen nehmen muss und es nicht immer nur sich ein Projekt nach dem anderen irgendwie vornehmen kann. Aber am Ende haben die dann immer irgendwie bedingungslos unterstützt bei all dem, was man irgendwie machen wollte. Und wenn man weiß, dass auch wenn es nicht funktionieren sollte oder mal irgendwas nicht so klappt, wie man sich es vorstellt, dass man da trotzdem immer noch relativ weich fällt, in Anführungsstrichen, und irgendwo aufgefangen wird und immer auch Leute hat, mit denen man irgendwie sich dazu unterhalten kann. Weil das war mir auch am Anfang jetzt wichtig. Ja, viele, die in einer, das ist gar nicht vorausvoll gemeint, aber in einer Festanstellung sind, die können manchmal nicht nachvollziehen, warum man sich diesen Workload zum Beispiel antut, am Anfang vor allem. Und dann fand ich es immer ganz wichtig, dass man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, die diese Schritte schon mal gegangen sind, die einfach schon irgendwie 5 oder 10 Jahre weiter sind und die man, wenn man irgendwie Feedback haben möchte, auch ansprechen kann und die einem noch ehrlich ins Gesicht sagen, was man vielleicht besser oder anders machen sollte. Von daher, aber ansonsten war das an sich das Feedback eigentlich immer relativ positiv und ich zumindest bisher und Ben, glaube ich, auch immer, soweit es geht, unterstützt dabei.
Das hört sich doch gut an. Also gab es da jetzt von außen keine großen Zweifel irgendwie von Familie, Freunden und so weiter, die gesagt haben, nee, mach das auf keinen Fall. Hattet ihr denn am Anfang irgendwelche Zweifel, als ihr dann diesen Schritt gegangen seid, ey, lass doch mal da mehr draus machen?
Also höchstens die Freundin, die gesagt hat, an einem Samstagabend wäre irgendwie auch cooler gewesen, mal rauszugehen, anstatt jetzt, dass sie noch irgendwelche Sachen noch erledigen muss. Auch das zumindest phasenweise gehört wahrscheinlich einfach irgendwann auch mal mit dazu. Genau, aber ansonsten war das tatsächlich relativ entspannt meistens.
Definitiv, ja.
Ja gut, das ist ja so. Andere gehen vielleicht dann irgendwie am Samstag, haben sie ein Fußballspiel oder so und man muss dann mal phasenweise vielleicht am Wochenende auch mal arbeiten.
Da waren wir ja auch noch dann, ne? Also im Prinzip dann mit dem Tool so dann vor Ort bei Auswärtsspielen, bei Heimspielen von den jeweiligen Vereinen, wo wir halt tätig waren. Und
ich finde es tatsächlich wichtig, auch darüber zu sprechen, also auch für die Partner, die man in seinem Leben hat oder die engsten Freunde und so weiter, bedeutet das natürlich irgendwie auch irgendwo Ding oder bedeutet das auch manchmal, dass man irgendwie zurücktreten muss oder dass man nicht so viel Zeit hat, wie es sonst vielleicht der Fall wäre, oder dass man irgendwie den Rücken freigehalten bekommen muss in bestimmten Situationen. Und das müssen natürlich die Partner irgendwie auch mitmachen wollen, weil ich würde sagen, also zumindest wenn ich für mich spreche, wenn ich nicht wüsste, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich im Notfall immer jemanden habe, der mir hier zu Hause irgendwie den Rücken freihalten kann und der einen quasi bedingungslos unterstützt in all dem, was man tut, dann wäre es auch deutlich schwieriger, irgendwie den Alltag in seinem Job zu meistern oder auch mal in Phasen, wo es vielleicht nicht alles immer total toll läuft, dann entsprechend irgendwie da durchzuhalten und das irgendwie durchstehen zu können. Das gehört irgendwie, finde ich, auch mit dazu. Das kommt häufig irgendwie, finde ich, zu kurz, auch generell immer, wenn es über Unternehmertum und so weiter gesprochen wird. Jetzt sind wir beide noch nicht an dem Punkt, wo wir eine Familie gegründet haben, aber das steht irgendwie vielleicht jemand auch mal an. Und sowas, deswegen kann man jetzt auch noch irgendwie ein bisschen mehr Risiko machen in vielen Bereichen und nochmal so ein paar Dinge ausprobieren, aber das wird sich ja irgendwann auch ändern. Und dann überdenkt man vielleicht Dinge noch 2-3 Mal länger und dann ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man weiß, dass man immer Leute an seiner Seite hat, die im schlimmsten Fall oder wenn es mal nicht so gut läuft, einem trotzdem irgendwie zur Seite stehen und dabei durch diese Zeit dann irgendwie durchhelfen können.
Ist halt auch trotz Urlaub irgendwie, kann halt das Handy auch mal klingeln, dass irgendwie gerade Verein ein Problem hat, eine Frage hat, dass irgendwie technisch was aufgefallen ist oder sowas, wo wir dann relativ schnell auch versuchen zu reagieren. Und wenn man dann irgendwie auf einer Wanderung ist oder sonst was, geht es dann halt irgendwie mal kurz, weiß nicht, irgendwie in Biergarten oder in Café und dann wird der Laptop auch geklappt. Aber auch da, das, was Stefan sagte, ist halt wirklich, bin ich auch sehr, sehr froh, dass da irgendwie das Verständnis für da ist oder dass wir das supported werden, dann auch von der Family, von der Partnerin.
Ja, auf jeden Fall eine wichtige Message. Und wie ihr schon gesagt habt, das kommt oftmals viel zu kurz, weil man sieht irgendwie nur so, das Hasseln, aber dass da natürlich auch irgendwie eine Familie oder Freunde, Freundin, Freund hintersteckt, das wird dann oft dann nicht gesehen. Und ich glaube, das können wir Andi auch so bestätigen. Das ist auf jeden Fall so eigentlich so mit der wichtigste Punkt ist, diesen Support einfach von zu Hause, von der Partnerin oder Partner zu bekommen.
Mach gerne weiter.
Ich wollte nur jetzt darauf eingehen, wenn man startet. Ich meine, Stefan, du warst ja schon zu dem Zeitpunkt selbstständig, aber man muss ja am Start auch natürlich viele irgendwie mutige Entscheidungen treffen. Habt ihr da irgendwie noch eine Erinnerung, was so vielleicht die erste Entscheidung war, die so den größten Hebel hatte? Also wo ihr sagt, nach dieser Entscheidung ist es irgendwie durch die Decke gegangen oder ist es irgendwie abgegangen?
Ich überlege gerade nochmal, also ich glaube, die größte Entscheidung, die wir bisher getroffen haben, ist es komplett neu zu bauen und dieses durch die Decke gehen kommt danach dann, also das steht uns noch bevor, würde ich behaupten. Ansonsten, was davor war, kann ich gar nicht so richtig fassen gerade. So Standardsachen, die aber nicht groß sind, so welche Farbe haben wir denn und wie sehen unsere Hoodies aus? Aber das sind ja nicht die großen, wichtigen Dinge. Firmenname war so ein Thema, den wir am Anfang hatten und dann nochmal wieder geändert haben. Also Clubshare hieß das Ganze immer, aber die Firma dahinter hieß am Anfang anders. Die haben wir nochmal geändert. Aber ansonsten, Stefan?
Ich würde sagen, es gab zwei Dinge, die wirklich herausgestochen haben. Das eine ist, dass wir vor 2 Jahren noch 2 mit ins Team geholt haben, die in dem Parts uns ergänzt haben, die uns noch so ein bisschen gefehlt haben. Das sind Ivan und Maxi gewesen. Ivan nochmal als ganz, in Anführungsstrichen, klassischer Entwickler, der mit dazugekommen ist und Maxi, der gerade oder aktuell vor allem in den Bereichen Vertrieb übernommen hat und da ganz, ganz viel im Austausch ist, auch mit den Vereinen. Was natürlich für uns dann auch nochmal ganz anders Hebel war, einfach auch mit Vereinen kommunizieren zu können und auch in der Schnelligkeit voranzukommen, um entsprechende Features ins Produkt einzubauen. Ich denke, dass das eins der wichtigsten Entscheidungen waren, wo Ben und ich auch lange überlegt haben, wie wir es machen wollen und wen wir mit da reinholen wollen. Und wo wir, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung getroffen haben. Der zweite Punkt ist, was Ben gerade schon sagte, wir haben in diesem Jahr das System einmal komplett neu gebaut. Wir hatten so ein bisschen Wachstumsschmerzen, bedeutet, die Technologie, auf der das alte Backend lief, kam aber so ein bisschen an ihre Grenze, vor allem so an einem Wochenende, wenn dann viele da unterwegs waren, dann waren da schon einige Nutzer irgendwie unterwegs. Und dann ist tatsächlich auch ein, zweimal der Worst Case eingetreten, dass das System wirklich abgeschmiert ist, weil es einfach überlastet war. Und wir haben dann die Entscheidung getroffen, dass wir das System auf einer neuen Technologie komplett neu bauen. Was für uns natürlich einerseits super viele Ressourcen gebunden hat, weil wir wirklich das ganze System neu gebaut haben und nichts von dem übrig geblieben ist, was am Anfang mal irgendwie da war. Und es ist jetzt an dem Punkt sind, wo es uns deutlich mehr Möglichkeiten bietet, also wo wir viel mehr Automatisierung ins System einbauen können und in verschiedenen Bereichen. Ich würde sagen, dass das schon tatsächlich die beiden wichtigsten Entscheidungen zumindest bisher waren, die wir treffen mussten, um noch entsprechend das Unternehmen ausrichten zu können.
Erstmal Props, dass man diese Entscheidung trifft. Ich glaube, dass es nicht so ganz einfach war und dass ihr da wahrscheinlich auch länger drüber nachgedacht habt. Also kann ich mir jetzt vorstellen, weil ja wahrscheinlich, ich weiß jetzt den Zeithorizont nicht, aber ja schon dann eine Zeit lang auch auf diesem System aufgebaut habt und dann zu sagen, ey komm, lass das nochmal alles neu machen, war jetzt wahrscheinlich rückwirkend die beste Entscheidung, um da jetzt weiter zu wachsen. Aber erstmal schon,
Ivans Prämisse war es von Anfang an, ich will das alles neu bauen. Wir haben es dann noch irgendwie so ein halbes Jahr durchgezogen und durchgehalten, auch in dem alten System, aber wir haben einfach gemerkt, wir hätten nicht noch mehr Vereine auf das alte System drauflassen können, das hätte nicht funktioniert, weil einfach viel zu viele oder am Ende einfach technische Dinge ineinander gegriffen haben, die es hätten nicht mehr tragbar gemacht hätten und wir auch einfach an die Grenzen gestoßen wären bei den Funktionen, die wir einbauen wollen. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, wir haben jetzt ganz viel über Website und App gesprochen, was wir gerade einbauen, ist, dass du dann auch sagen kannst, ich möchte, dass automatisch auf Social Media gepusht wird, und wenn wir jetzt über einen Fußballverein zum Beispiel sprechen, der einen Live-Ticker zum Beispiel pflegt, dass dann zum Beispiel Grafiken automatisch erstellt werden mit dem Zwischenstand, Halbzeitergebnis, solche Sachen, und dass die dann auch aus dem System automatisch zum Beispiel auf den Instagram-Kanal, in Instagram-Story, auf Facebook, wo auch immer, überall, wo der Verein das haben möchte, hingespielt werden. Wäre beim alten System sehr, sehr schwer machbar gewesen. Es wäre im neuen jetzt deutlich einfacher umsetzbar oder überhaupt umsetzbar. Deswegen war es eine schwierige Entscheidung, aber am Ende definitiv die richtige Entscheidung.
alleine die Gesamtexperience ist auch einfach, also wir hatten vorher teilweise Ladezeiten von, weiß ich nicht, 5, 10 Sekunden oder sowas, je nachdem, was du gemacht hast. Und jetzt ist es so ein Fingerschnips und es ist da. Das ist halt einfach mega. Aber generell, was wir an Möglichkeiten haben, das hat sich nochmal jetzt auch erweitert, um wirklich eine gute Experience für die Leute, die damit arbeiten, tagtäglich hinzubekommen.
Ich würde sagen, von der technischen Umsetzung gehen wir nochmal zurück zur Gründungsphase. Auch wenn die bei euch jetzt schon ja ein bisschen länger her ist. Welche Worte würdet ihr, wenn ihr jetzt, sagen wir, 3 Worte finden müsstet, welche wären das, wenn ihr die für die ersten 100 Tage so zusammenfassend oder rückblickend benennen müsstet?
Aufregend, also hier war eine sehr aufregende Zeit natürlich. Also ich finde, Selbstständigkeit ist fast immer aufregend. Deswegen auf jeden Fall auch da und in der Zeit ganz besonders.
Herausfordernd. Schon auch irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen, das auf gute Füße zu stellen, das Ganze, dass du nicht irgendwie in 1, 2 Wochen nochmal alles neu bauen oder umbauen musst.
Vielleicht noch sehr kommunikativ. Also man war mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen im Austausch, um an verschiedenen Fronten irgendwelche Dinge zu klären.
Mhm.
Also jeder, der eine Gründung durchspielt, ich will das gar nicht immer so verteufeln, wie es dann immer gemacht wird, was alles irgendwie auf einen zukommt, wenn man irgendwie ein Unternehmen gründen möchte in Deutschland. Aber man muss sich dann doch in den ersten 100 Tagen auch da noch um sehr viele Dinge kümmern und mit sehr vielen Leuten irgendwie im Austausch sein. Deswegen neben den Sachen, die halt zum normalen Produkt irgendwie dazugehören und der Austausch halt mit dem Verein, der sowieso irgendwie immer sehr stark war oder den wir sehr versucht haben, auch immer zu forcieren, was da halt auch nochmal besonders kommunikativ und in vielerlei Hinsicht.
Hast du da einen Tipp für alle anderen, die da draußen sind und überlegen, was zu gründen, wie man das Ganze vereinfachen kann?
Immer mit Leuten, also es ist schon immer gut, wenn man sich mit Leuten zusammensetzt, die das Ganze schon mal durchgespielt haben und so ein bisschen auch auf die Dinge hinweisen können, die bei der Unternehmensgründung am Anfang irgendwie wichtig sind. Also einen Termin beim Notar ausmachen, sich da einmal die Sachen vorlesen zu lassen, unterschreiben, das geht ja noch relativ schnell, aber wenn es dann um die Formulare geht, die zum Finanzamt geschickt werden und so weiter, wo man ja auch schon so ein paar detailliertere Angaben machen muss, dann ist es schon immer gut, wenn dann mal jemand drüber herschaut vorher, der das irgendwie schon mal gemacht hat oder wenn der Steuerberater, den man hat, da schon mal irgendwie so vorher im BigTuber, wie schon man sich vorher mit dem mal unterhalten hat, einfach mal am Anfang keine Fehler zu machen, die man später bereuen könnte oder die man, die einem später dann irgendwie auf die Füße fallen könnten.
Sehr wichtig, auf jeden Fall, also auch gerade, wenn man sich vielleicht noch denkt, so, ja, aber ich mache doch jetzt eh noch irgendwie vielleicht keinen großen Umsatz und so weiter. Aber ich glaube, das sind so Sachen, die man am Anfang auf jeden Fall geklärt haben sollte. Weil wenn es dann doch mal was schneller geht im Wachstum auch und dann der Umsatz kommt, dann kann einem das auch mal dann hinterher schnell auf die Füße fallen.
Ja.
Hattet ihr denn zu Beginn oder als ihr dann schon wusstet, okay, wir machen das jetzt, hattet ihr da auch irgendwie eine Annahme, jetzt rückblickend, die sich vielleicht als komplett falsch herausgestellt hat?
Meinst du bezogen auf Wachstum, Erfolg und so weiter?
Genau, auf Wachstum, Erfolg oder vielleicht auch auf Anwendung des Produkts? Also
ich kann jetzt mit Blick zu Ben sagen, was mir immer viel zu langsam geht, ist natürlich die Entwicklung des Produkts und das einfach neue Funktion. Aber das gehört auch mit zum Prozess dazu und es ist halt, wie man so schön sagt, immer halt einfach noch ein Feierabend-Projekt, was man halt so entsprechend irgendwie begleiten muss oder begleitet. Grundsätzlich stellt sich ja auch immer die Frage, wie man dann Wachstum, Erfolg und so weiter definieren möchte, weil ich selber kein Freund davon bin, Erfolg einfach nur über irgendwelche Kennzahlen in der Bilanz zu definieren, sondern für mich gehört irgendwie auch dazu, dass Ben und ich zum Beispiel in der Anfangsphase ganz häufig einfach abends zusammengesessen haben, bei einem Getränk im Biergarten oder so und dann überlegt haben, wie man dieses Produkt weiterentwickeln kann und so und das ja auch irgendwie dann zeitlich nicht wie Arbeit anfühlt und wo man irgendwie Bock hatte, sowas zu entwickeln. Von daher spielen da irgendwie ganz, ganz viele Faktoren mit rein.
Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt auch nicht so gemeint, irgendwie dass wir Erfolg darüber definieren. Ich glaube, das sieht auch bestimmt jeder immer ein bisschen anders, aber ich gebe dir recht, genau diese Momente, also die habe ich ja mit Andi genauso, wo man irgendwie zusammen so diese kleinen Erfolge vielleicht hat, wenn man für ein Problem eine Lösung gefunden hat zu zweit, die eigentlich vielleicht voll simpel sogar im Nachhinein so sehr simpel war, aber man sich dann irgendwie 2 Stunden den Kopf zerbrochen hat. Diese kleinen Erfolge, oder das ist ja auch ein Erfolg, den man auf jeden Fall...
Ja, genau. Oder wenn einfach sich auch mal ein Verein irgendwie meldet und sagt, also im besten Fall melden die sich einfach nie, weil die einfach mit dem Produkt arbeiten können und alles funktioniert und alles ist super. Wenn es ruhig ist an der Stelle, dann heißt es für uns eigentlich immer, dass alles gerade vernünftig funktioniert. Aber es kommt auch immer wieder vor, dass Vereine sich melden und sagen, dass es dann tatsächlich irgendwie eine Erleichterung war und dass es für die ein großer Fortschritt war, jetzt im ClubChat zu arbeiten, im Vergleich zu einem System, die sie halt vorher genutzt haben, was immer irgendwie ganz schön ist. Und wo man dann auch darüber hinwegkommt oder was einem das die Phasen auch erleichtert, wenn es mal ein bisschen schwieriger ist oder wo man vielleicht irgendwie einen Durchhänger hat, weil es nicht so schnell so funktioniert oder es generell nicht so funktioniert, wie man es irgendwie gerade vorgestellt hat oder vielleicht den Verein, also wir haben so ein paar Leuchtturmprojekte in Deutschland, mit denen wir auch irgendwie so ein bisschen mehr machen und die wir irgendwie aktiv ins Marketing auch einbinden. Und wenn man dann da ganz lange mit einem Verein irgendwie gesprochen hat und versucht hat, irgendwas auf die Beine zu stellen, das hat dann trotzdem nicht am Ende funktioniert, weil sind das so die Sachen, die einem trotzdem immer noch die Motivation geben, das halt irgendwie weiter voranzuschieben.
Du hast gerade Leuchtturmprojekte genannt. Können ihr da irgendwelche nennen, mit denen ihr gerade zusammenarbeitet, oder?
Also der letzte Verein, der mit dazugekommen ist, als in Anführungsstrichen Leuchtturmprojekt, ist Holstein Kiel. Quasi das ist der erste Verein aus der zweiten Bundesliga, mit dem wir da zusammenarbeiten. Interessanterweise kriegen wir auch immer wieder Anfragen von gar nicht unbedingt Sportvereinen, sondern eher zum Beispiel Verlagen und Zeitungsredaktionen, die irgendwie bestimmte Teile unseres Tools brauchen. Deswegen sind wir in Österreich oder werden in Österreich inzwischen fast alle Spiele von der ersten bis zur elften Liga über unser System begleitet. Aber sonst in Deutschland auch, wenn man sich vor allem im Sportvereinenbereich umschaut, das sind größtens oder viel Fußballvereine. TSV Walmdorf sagt einem jetzt wahrscheinlich nicht jeder was, die spielen im Fußball, aber tatsächlich Champions League und sind deutscher Meister. Mit denen arbeiten wir schon relativ lange zusammen. Fußball sind so ein paar Traditionsvereine wie Rot-Weiß Oberhausen, SV Babelsberg. Du hattest gerade Wuppertaler SV schon angesprochen. Im Norden Kickers Emden und Teutonia Orten sind, die auch in die regelmäßig vierte Liga unterwegs sind und auch regelmäßig im DFB-Pokal zu sehen sind. Genau.
Illertissen, zweite DFB-Runde dieses Jahr.
Wir haben Nürnberg rausgeschmissen, glaube ich. Genau, Illertissen im Süden, Freiberg, die sind gerade Tabellenführer in der vierten Liga und haben auch, glaube ich, die Ambition, mittelfristig mal in die dritte Liga aufzusteigen. Aber das sind halt so die Vereine, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Oder in generell zum Beispiel, wenn du in Bayern mit Vereinen sprichst und Illertissen zeigst, dann können die da eigentlich in der Regel immer überall was mit anfangen. Genau, das sind dann so die Projekte, mit denen wir dann versuchen, auch den anderen Vereinen zu zeigen, was damit eigentlich möglich ist und was man damit alles umsetzen kann.
Stark. Mega cool. Also vor allem ich bin ja Fußballfan, deswegen kann ich davon jetzt einige schon zuordnen. Futsal allerdings nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe noch eine etwas markantere Frage, will ich sie mal nennen. Macht euer Tool für Bundesliga-Vereine keinen Sinn?
Meistens nicht, weil die Anforderungen, die ein Bundesliga-Verein an ein solches System hat, sind noch deutlich kleinteiliger, sage ich mal, als es bei den meisten Vereinen unterhalb der dritten Liga unterhalb der dritten Liga ist. Und auch in FC Bayern München, wenn man sich das anschaut, wie deren Konstrukt quasi aufgebaut ist, nicht nur die Webseite mit App, Online-Shop und all den anderen Plattformen, die bei denen angeschlossen sind, dann brauchen die etwas, was die allermeisten Vereine in Deutschland nicht brauchen, deswegen gehören die eigentlich auch nicht bei uns zur Zielgruppe. Also dritte Liga, also ambitionierte Vereine in der vierten Liga, dritte Liga und teilweise auch Zweitligisten, ich glaube schon, dass sie unser System nutzen, dass es besser ist als das, was sie aktuell nutzen, aber gerade so die allerhöchste Liga oder auch Vereine, die regelmäßig international spielen, die haben erstens ganz andere Budgets, um selber die Systeme zu bauen, genau so, wie sie sie brauchen. Und ClubShare ist dann da einfach nicht am Ende mehr darauf ausgelegt, sondern dann geht es immer darum, bei jeder Funktion überlegen wir uns jedes Mal, weil wir immer wieder auch Ideen an uns herangetragen werden von den Sportvereinen und überlegen wir uns jedes Mal, ist das eine Funktion, die jetzt nur diesem einen Verein weiterhilft und die der sich wünscht oder können danach alle Vereine von profitieren. Und wir versuchen dann immer die Dinge, die für alle Vereine irgendwo am Ende irgendwas einfacher, schneller machen oder generelle Funktionen sind, von der die irgendwie was profitieren können, umsetzen können, dann versuchen wir die auch ins System zu integrieren und das wäre halt einfach bei den Vereinen ganz oben viel zu individuell.
Ja, spannend. Ich fand das mal durchaus relevant, darüber mal kurz zu sprechen, weil vielleicht fragt man sich, wenn man diese Folge hört, ja, warum machen die das denn nicht für Bundesligisten?
Ja, aber auch da, also man muss in Deutschland, wir schauen noch immer so ein bisschen, was in anderen Ländern dann in den Bereichen passiert und da muss man ehrlicherweise auch sagen, dass viele deutsche Vereine da noch ein bisschen Nachholbedarf vielleicht in mancherlei Hinsicht haben, was so generell die ganze Experience im Digitalen irgendwie betrifft. Aber mal schauen, was da so die nächsten Jahre passiert. Also auch die DFL und der DFB sind da relativ aktiv, versuchen eigentlich viel voranzuschieben für die Vereine, viel zu ermöglichen. Wird sehr interessant sein, wie man in 5 oder in 10 Jahren sich die Bundesliga anschaut und was sich da alles verändern wird in der Zeit und wie das dann auch auf die ganzen anderen Bereiche irgendwie abfärben wird. Aber das betrifft halt die Vereine unter der dritten Liga eher nicht so stark. Die sind froh, wenn sie am Wochenende die Zuschauer zu sich zu den Scheinspielen bekommen und irgendwie regelmäßig im Austausch bleiben können. Und da liegen halt einfach die Schwerpunkte und die Interessen an ganz anderen Stellen.
Okay, ja, danke, dass du es mal dargestellt hast und erklärt hast für uns. Wir gehen mal so ein bisschen von Umsetzung und Umsetzung eures Traums mehr so auch vielleicht in alltägliche Struggles, die wir alle mit Sicherheit irgendwie mal haben. Aber die Kunst ist es ja dann auch am Ende des Tages, wie man mit ihnen umgeht. Deswegen, was würdet ihr sagen, was war euer größter Rückschlag bisher und wie habt ihr den bewältigt?
So Rückschlag würde ich es jetzt nicht unbedingt formulieren, aber dieses Jahr war schon echt hart, in Anführungsstrichen, was die Selbstmotivation irgendwie anbelangt. Also wirklich diesen Umbau neben dem Ganzen, was noch läuft, halt weiterzubekommen und das wirklich, wirklich durchzuziehen, weil wir uns halt irgendwie gegenseitig motivieren müssen, zu viert oder auch alleine, wenn wir alleine dann vor dem Rechner sitzen und die Sachen umsetzen. Das war so einer der größten Punkte aktuell. Und natürlich diese Wochenende, die Stefan mal gesagt hatte, wo dann auch wirklich mal was wirklich in die Hose gegangen ist. Das war so das, was mir gerade einfällt an negativen Punkten.
Ich kann ein Thema noch anreißen. Zumindest der größte Rückschlag, das ist gar nicht bei Klapstadt, sondern in meinem Hauptjobunternehmen quasi passiert. Das war im letzten Jahr. Da ist eine Mitarbeiterin bei einem Verkehrsunfall verstorben tatsächlich. Das ist etwas, auf das man als Unternehmer gar nicht vorbereitet wird. Und gerade, also wir sind da mit einem Team von 11 Leuten, relativ jung. Die Älteste bei uns im Team ist 37, die Jüngste 19. So, das ist schon alles, hängt auch alles sehr, sehr eng aneinander. Und das ist so ein Thema, wo man als Unternehmer auch sonst nie drüber spricht. Also ich hatte dazu vorher gar keine Bezugspunkte. Und wo einem auch nochmal bewusst geworden ist, was ich am Anfang gesagt hatte, dass man, wenn man einen Rückhalt hat, also das Erste, was ich gemacht habe, ist quasi zu meinen Eltern zu fahren und erstmal irgendwie Kraft dafür tanken, dass nachher am nächsten Tag irgendwie den Leuten aus seinem Team sagen zu können und so weiter, dass das Ganze jetzt passiert ist und wie man da jetzt irgendwie vorgehen möchte und einen Plan zu entwickeln, wo man einfach mal gespürt hat, wie wichtig das Ganze ist, aber dass mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie wo eigentlich oder welche Dinge eigentlich wichtig sind, auch im Unternehmertum, was auch meinen Blick nochmal auf das Ganze so ein bisschen verändert hat, was auch dafür gesorgt hat, dass ich manche Dinge früher, war ich vielleicht auch ein bisschen impulsiver in manchen Momenten, wenn, keine Ahnung, irgendwas nicht so funktioniert hat, wie ich wollte zum Beispiel. Das hat sich seitdem tatsächlich so ein bisschen verändert, da hat man selber tatsächlich auch nochmal so ein bisschen irgendwie, so tragisch das alles war und so schlimm das alles war, irgendwie raus lernen können so ein bisschen. Das hört sich jetzt so ein bisschen doof an, aber es war ja am Ende tatsächlich so. Aber das sind halt so Momente, auf die man gar nicht vorbereitet ist, also zumindest ich war darauf gar nicht vorbereitet und auf die man sich dann irgendwie so ein bisschen da durchkämpfen musste und die einem dann zumindest für die weitere Selbstständigkeit dann einem doch nochmal sehr, sehr viel irgendwie mitgegeben haben, für sehr, sehr viele Dinge nochmal sensibilisiert hat.
Ja, man sollte sich auch entmuten, Entschuldigung. Das sind natürlich so Schicksalsschläge, die man als Unternehmer oder generell natürlich nicht haben möchte. Also die keiner braucht im Unternehmen. Und damit erstmal umgehen, also zu lernen, damit umzugehen, das ist bestimmt erstmal hart. Aber ich glaube, also wie du gesagt hast, das kann einen dann auch positiv wiederum prägen.
Ja, also erstens tatsächlich, das passiert. Dann hat man sich ja damit beschäftigt und es passiert tatsächlich häufiger, als man denkt, dass man vor diese Tatsache in Anführungsstrichen gestellt wird. Und der zweite Punkt ist ja, dass man in der Situation selber, also vorher habe ich immer gedacht, die größten Probleme sind, wenn man irgendwie irgendwas nicht schafft oder eine Deadline reißt oder, keine Ahnung, ich hatte auch schon ein, zwei Mal in meiner Lebenssituation, dass ich einem Mitarbeiter sagen musste, dass wir nicht weiter zusammenarbeiten können und da habe ich immer tatsächlich so ein bisschen nicht Angst, aber war schon so, okay, da muss man sich wirklich überwinden und das ist so gar nicht mehr die Komfortzone, in der man sich da gerade bewegt. Aber dann hat man so gemerkt, okay, das ist gar nicht zu dem Vergleich, was man in den Tagen danach irgendwie durchmachen musste. Und das prägt mich zumindest in der Hinsicht immer noch bis heute, dass ich jetzt immer noch, wenn irgendwas mal nicht funktioniert oder nicht so ist, wie es sein sollte, dass man immer noch, okay, das ist immer noch ein Job so, das ist immer noch, ja, das ist, füllt einen irgendwie aus und es ist wichtig, dass, und man möchte gerne, dass es funktioniert, aber es gibt andere Dinge, die noch viel wichtiger sind und das finde ich, hat mir da tatsächlich nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet in der Hinsicht.
das könnte ja auch etwas sein, was jetzt vielleicht viele am Anfang der Gründung oder wenn sie überlegen zu gründen, vielleicht auch unterschätzen. Also diese, klar, das kann am Anfang, denkt man jetzt nicht daran, dass man vielleicht irgendwann mehrere Mitarbeiter hat, aber was ist denn aus eurer Sicht so ein ja häufig etwas Unterschätztes irgendwie, was was ihr bei euch vielleicht auch gemerkt habt, also was man bei der Gründung unterschätzt?
Dass man sehr viel Zeit mit Themen verbringt, die gar nicht mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Idee und dem Produkt zu tun hat, die man am Anfang mal hatte. Also ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwie so eine Idee hat oder ein Produkt oder so und dann in die Gründung geht, hat man irgendwie so voll Bock, das irgendwie auch umzusetzen, voll viel Motivation dafür. Und dann merkt man, und dann kommen halt auch Themen, auf die man irgendwie weniger Lust hat, aber die halt trotzdem irgendwie erledigt werden müssen. Ich kann mir halt Schöneres vorstellen, als regelmäßig beim Steuerberater zu sitzen und mit dem die Sachen durchzusprechen, dass der die Sachen halt entsprechend melden kann und so weiter. Aber es gehört halt irgendwie mit dazu. Ja, und das auf jeden Fall halt der Punkt ist.
Das, zum Glück machst du das und dann kann ich weiter das Produkt bauen.
Da kommt ja auch die, Stefan, dann kommt dir die Zeit auch gar nicht so lange vor. Weil du ja eben meintest, dass du, dass es dir, dass das manchmal nicht schnell genug geht.
Ja, immer schwieriger Spagat.
Bei dir, Stefan, ja vor allen Dingen, du hast ja gesagt, du hast ja, also du hast ja noch ein anderes Unternehmen. Oder auch bei dir, Benjamin, wie haltet ihr euch produktiv? Also bei dem ganzen Workload, den ihr habt, gibt es da irgendwie Tools oder habt ihr irgendwelche Routinen, wird ja auch oft immer gern genannt, die euch irgendwie produktiv halten?
Kaffee, Kuchen auf jeden Fall. Also ich finde es tatsächlich, ich finde es tatsächlich total inspirierend und total produktiv, in Cafés zu sitzen an vielen Stellen und von dort aus zu arbeiten. Ja, so in der, hier in der Umgebung auch irgendwie so die Spots gefunden, wo ich dann auch zwischendurch mal wechseln kann. Also ich nicht immer im selben hänge, aber das ist irgendwie cool und ich bin produktiver teilweise als im Büro oder zu Hause dann.
Weil ich habe so ein bisschen gelernt über die Zeit, dass man sich schon irgendwie Ruhepausen, also es kann auch mal Monate geben, wo man irgendwie dann durchzieht und wo es wirklich auch vom Workload her sehr, sehr hoch ist. Am Ende geht es aber nie in Sprint, sagt man immer so schön, ja, ist gar kein Sprint, sondern Marathon. Und wenn man nicht sich zwischendurch auch bewusst mal Phasen nimmt, indem man ein bisschen zurückfährt und mal so ein bisschen durcharmt, ich glaube, dann funktioniert es auf Dauer auch irgendwie nicht. Deswegen versuche ich die tatsächlich auch sehr regelmäßig zu machen und irgendwie einzubauen, auch schon wenn ich überlege, was jetzt irgendwie in dem Jahr ansteht und zu überlegen, okay, wo könnten Phasen sein, wo ich dann auch wirklich mal ein, zwei Wochen zurückziehen kann und wo im besten Fall irgendwie nicht viel passiert. Und die zweite große Sache im Alltag, ich habe ich mit meiner Partnerin, wir haben uns einen Hund zugelegt und tatsächlich ist das für mich nochmal ein echter Gamechanger gewesen, dass du jeden Tag irgendwie eine Stunde hast, wo du mit deinem Hund unterwegs bist, wo ich das Handy nicht mitnehme, wo du nicht erreichbar bist, wo du an der frischen Luft bist, wo du unterwegs bist, wo du was unternehmen kannst, wo du irgendwie die Gedanken gar nicht auf der Arbeit hast und da einfach mal durchatmen kannst. Das hat tatsächlich mir nochmal auch was so mit Blick auf Produktivität und konzentriert bleiben, auch an längeren Arbeitstagen, tatsächlich nochmal eine große Hilfe war.
Das wird aber nochmal was da ganz Chancen. Takeaways. Entschuldigung, Ben, da muss ich kurz reingrätschen, weil Gründerinnen brauchen einen Hund. Das ist die Message, die finde ich super.
Also das kann ich tatsächlich nur so unterstreichen. Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied gewesen, weil man ja anders, also ich habe mich immer schwer getan, weil ich ja trotzdem mal versucht habe, im Alltag irgendwie so eine Routine zu finden und dann mal bestimmte Pausen. Aber wenn dieser Zwang da nicht hinter ist, dann ist es mir immer sehr schwer gefallen. Und ich kann ja dem Hund jetzt schlecht sagen, nee, jetzt heute gehen wir aber nicht raus. So, ich bin ja dazu gezwungen, das zu machen. An ganz schlimmen Tagen kann man mal irgendwie sagen, okay, jetzt geht beide größere Runden macht quasi meine Partnerin und ich bin da raus. Aber das kommt jetzt zum Glück und tatsächlich auch sehr, sehr selten vor, was bei ihr dann auch beruflich nicht immer funktionieren würde. Aber ich muss es halt machen und zum Glück hat sich da bei mir auch etabliert, dass ich das Handy da nicht mitnehme, es einfach zu Hause liegen lasse und dann eine Stunde unterwegs bin. Das hat bisher auch nicht dazu geführt, dass irgendwie die Welt untergegangen ist in der Stunde, wie man mal nicht erreichbar war. Von daher.
Überraschend.
Ja, das muss man sich, glaube ich, einfach öfter mal vergewissern, dass dann nicht der Fall ist und dass dann auch okay ist, wenn man dann eine Stunde nicht erreichbar ist und man der eine oder andere vielleicht ein bisschen länger auf eine Antwort wartet.
Ja, finde ich total cool und sympathisch. Muss ich auch mal handhaben. Während wir quatschen, ist meine Partnerin, beziehungsweise meine Frau mit dem Hund raus. Insofern, ich hätte auch die Möglichkeit, das mal ohne Handy zu probieren. Finde ich einen ganz guten Tipp. Ben, ich habe dir aber gerade eben kurz das Wort abgeschnitten.
Alles fertig. Ich wollte nur sagen, dass ich es, also ne, auch um den Rechner mal auszumachen, noch hinter mir so eine Modellbahn aufgebaut habe, also wirklich nur komplett was anderes, so mit mit Holz irgendwie Sachen sägen, bauen, aufbauen und sowas, um da wirklich auch nochmal runterzukommen, neben Spaziergang oder so. Auch sehr viel gelernt und sehr viel neu gemacht. Auch. Also zieht sich irgendwie so durch, ne?
Das ist, glaube ich, auch ein Projekt, was nie fertig wird, oder?
Nee. Irgendwas ist immer.
Ich habe nämlich gerade eben schon gerätselt, man sieht es ja so ein bisschen und ich dachte mir schon so, nee, das ist bestimmt keine Modellbahn, kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber cool.
Ist es.
Nice. Neben Cafés, Spaziergängen und dem Basteln, was würdet ihr euch sagen, was inspiriert euch, wo holt ihr Inspiration her? Gibt es da etwas, was ihr konkret benennen könntet, von Buch bis Podcast, alles denkbar?
Also einerseits natürlich die Person in den Vereinen. Also ich bin im Sportverein, ich glaube, und bin ja genauso in Sportverein groß geworden und sehr früh schon irgendwie da auch mitgearbeitet und mitgemacht. Und ich glaube, dass man sehr, sehr viel Respekt haben muss vor den Leuten, die sich immer noch in Sportvereinen engagieren und das Ganze irgendwie täglich dann auch mit Leben füllen. Und dass ja auch am Ende die Leute sind, für die wir es irgendwie machen wollen bei Klapscher und für die wir das Ganze auch umsetzen wollen und die dann mit Klapscher die Zeit zurückgewinnen sollen, die sie eigentlich viel sinnvoller investieren können, weil sie dann als Trainer irgendwie eine Jugendmannschaft trainieren oder als Jugendleiter noch irgendwie organisatorische andere Dinge irgendwie zu regeln haben. Deswegen fallen auf jeden Fall die Personen da mit rein. Genau. Hast du noch Ergänzungen? Hast denn?
Generell Menschen, die einfach das, woran sie glauben, das irgendwie durchziehen und machen und dem hinterher sind, ob es jetzt im Vollzeitjob oder im Hauptjob ist oder in der Selbstständigkeit, einfach zu sagen, ich glaube daran, dass das das Richtige ist und versuchen, so diese Motivation so rüberzubringen und andere Leute davon überzeugen, dass das auch in einem großen Konzern vielleicht Dinge verändert, finde ich.
Und ich will noch Props an meinen Vater geben, weil der tatsächlich mich sehr, sehr geprägt hat in vielerlei Hinsicht. Nicht nur was die Selbstständigkeit betrifft, sondern auch, wie man mit Menschen irgendwie umgehen sollte und worauf man irgendwie noch Wert legen sollte, als nur, wie ich es eben schon mal gesagt hatte, auf irgendwelche Zahlen in einer Bilanz. Und der mich zumindest immer sehr, sehr bei... es gab natürlich irgendwie Phasen, in denen es nicht so gut funktioniert hat oder in denen es nicht so gut gelaufen hat. Und hatte man trotzdem immer irgendwie jemanden, den man ansprechen konnte und der einem da Feedback geben wollte und der nicht irgendwie mit dem Zeigefinger oder so da stand, sondern immer versucht hat, irgendwie darauf eingehen zu können und dann entsprechend Feedback geben zu können.
Bei mir gab es sehr hohe Internetrechnungen. Ich habe 99, 2000 meine erste Internetseite gebaut und da kam auch sehr viel auf meine Eltern zu und da haben sie auch mich sehr, 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 sehr unterstützt, um wirklich dahin zu kommen, wo ich jetzt irgendwie dann auch am Ende bin. Bisher kann ich auch nur noch mal Haken hintermachen. Oder?
Sehr schön. Da freuen sich auch alle, wenn sie das dann demnächst hier hören, hoffentlich. wir haben tatsächlich ja schon relativ lang gesprochen jetzt und haben aber noch zwei Abschlussfragen an euch. Und die eine gibt euch nochmal so die Möglichkeit, auch so eine Art Mini-Pitch, sage ich jetzt mal, zu leisten. Denn ihr könnt jetzt nochmal uns mit auf den Weg geben, wer sollte sich eigentlich bei euch melden, bei Clubshare und warum?
Willst du, soll ich? Ich schüttel schon mit dem Kopf. Alle Personen, die in Sportvereinen damit zu tun haben, irgendwie Informationen an Mitgliederfans oder an Fans bereitzustellen. Also wenn es darum geht, wie kann ich bestimmte Informationen, sei es die Einheitsjahreshauptversammlung, sei es der Spielbericht vom Wochenende oder auch der Live-Ticker zum Spiel der ersten Mannschaft bereitstellen, dann ist Klapstein ein interessantes System für die, vor allem wenn sie gerade eine Webseite oder ein System nutzen, wo man sich regelmäßig drüber aufregt, auch das hören wir immer wieder, weil die Funktionen nicht so da sind, wie man es gerne hätte und weil es sehr chaotisch ist, dann kann Klapsche tatsächlich da so ein bisschen Ordnung reinbringen und Einfachheit reinbringen, damit man da wieder ganz viel Zeit zurückgewinnt, um sie halt in andere Themen und wenn es Medienleute oder die Leute sind, die im Medienteam, so wie es bei uns ganz am Anfang war, dann ist es ganz schön, wenn man sich darauf fokussieren kann, den Content zu erstellen und nicht darum und nicht mehr Zeit dafür drauf, wie den Content überhaupt erstmal irgendwo einstellen zu können.
Oder jemand, der weitere Marketingflächen für seinen Verein braucht, um so paar Euros noch reinzuholen.
Aber es ist nicht nur für Fußballvereine, sondern, also ich denke jetzt zum Beispiel, ich habe mal Football gespielt, an der Stelle noch in Köln. Auch solche, also die spielen ja auch in der ersten Bundesliga vom Football sozusagen. Also auch für solche Vereine ist das durchaus sinnvoll.
Wir haben aktuell, glaube ich, 31 Sportarten integriert ins System und es werden halt immer, kommen immer weitere mit dazu. Genau, die werden dann nach und nach entsprechend aufgebaut integriert. Und dann können die halt auch genau sagen, zum Beispiel, wenn man sich Mannschaften anlegt, können die sagen, okay, welche Sportart habe ich? Und dann passt das System automatisch an, wenn ich dann zum Beispiel Spieler in den Kader anlegen möchte und ich habe halt ein Futsal-Team ausgewählt, dann werden mir auch nur die Positionsbezeichnungen angezeigt, wie sie für ein Futsal-Team entsprechend vorhanden sind und so weiter. Auch da wieder um es einfach einfacher halten zu können.
Ja, sehr geil. Also ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie da tätig ist, der sollte Clubshare auf jeden Fall mal abchecken. Als letzte Frage für euch noch, welchen Rat würdet ihr jetzt jemandem geben, der auch an der Startlinie steht?
Ich würde es einfach sagen, einfach machen und ausprobieren. So, es kommt natürlich immer drauf an was du machst. Wenn du irgendwie sehr, sehr hoch am Anfang oder sehr, sehr viel investieren musst, an Geld auch, ist es natürlich ein Risiko. Wir investieren sehr, sehr viel Zeit. Da haben die letzten Jahre sehr viel Zeit investiert. Da hält sich das Risiko in Grenzen. Aber ich glaube, wenn du eine Idee hast und wenn du Bock drauf hast, du wirst dich nachher ärgern. Also ich habe mich nicht unbedingt geärgert, dass ich es jetzt erst so spät gemacht habe. Es hätte auch während des Studiums schon passieren können. Es war im Endeffekt der richtige Zeitpunkt, weil in den Jahren ich sehr, sehr viel gelernt habe und auch viele Menschen kennengelernt, um das Ganze nochmal weiterzumachen. Aber wenn irgendwie Fehler passieren oder man auf die Nase fällt, dann irgendwie doch gucken, wie ich zu dem Ziel komme und gucken, welche Lösungen gibt es, wie kann ich Probleme lösen. Ansonsten glaube ich, in ein paar Jahren entweder klaut jemand die Idee oder macht was Ähnliches und sitzt da so und denkt so, die Idee hatte ich doch vor 10 Jahren so, warum habe ich es nicht gemacht? Ich glaube, man wird sich nur selber ärgern an der Stelle und einfach machen.
Ich würde auch sagen, einfach starten. Selbst wenn man scheitert, finde ich, oder glaube ich, kann man sehr, sehr viel auch trotzdem daraus lernen und daraus ziehen, auch für seinen eigenen Lebensweg, nicht nur beruflich, sondern auch privat wahrscheinlich. Diese Kultur des Scheiterns ist in Deutschland vielleicht noch nicht so angekommen, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Aber auch da, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Von daher einfach ausprobieren, starten. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir zumindest sehr, sehr viel daraus gelernt. Und kann es beim nächsten Mal besser machen.
Super, vielen lieben Dank. Da waren einige Insights dabei. Und da sollten nicht nur fußballaffine Menschen abgeholt werden mit. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, Benjamin und Stefan.
Sehr gerne.
Danke euch.
Das war der 5-9 Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-9 Club.